Welcome to the O12 Podcast, a German podcast about Infinity the Game.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 205 mit dem Titel Unaussprechliche Namen. Der Patrick ist an Bord. Hallo Patrick.
Hallo Welt.
Ja, und nach ein paar Wochen Pause melden wir uns wieder und haben neues Infinity-Material mitgebracht. Fokus der heutigen Folge soll auf den neuesten Infinity-Roman liegen, der ich weiß nicht, wie man den ausspricht, und bevor ich es vergeige, sage ich einfach dem neuesten Infinity-Roman von John Leiby. Wir wünschen euch viel Spaß.
Accessing Tactical Analysis.
Ja.
Ich sollte das einfach mal aussprechen, das ist bestimmt super.
Ja, Erakat. Ich habe keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Ich glaube, im Roman wird es auch irgendwo erklärt, was es bedeutet. Ist aber auch völlig klar.
Geht es da auf frische Luft oder so?
Ja, metaphorisch gesprochen geht es auch um frische Luft. aber bevor wir uns mit dem Roman beschäftigen, ist ein bisschen Zeit vergangen. Und deswegen machen wir kurz ein kleines Check-in, was wir so die letzten Wochen getrieben haben. Ich fange auch gleich mal an. Also neben der aktuell laufenden Sectorial Madness, die ja immer noch läuft, habe ich da ein paar Spiele auf TTS mit unterschiedlichen Fraktionen spielen dürfen. Ich habe ein ganz beschissenes Spiel gegen Tino gehabt.
Aber nicht wegen, von euch beiden.
Moment, warte mal, was hat er gespielt? Ich hatte, glaube ich, Starco und er hatte, oh Gott, es ist eine Woche her, ich weiß es nicht mehr.
Ach Gott.
Oh, was hat er denn gespielt?
Völlig versoffen.
Ich weiß, also jetzt ganz spontan, ich weiß weder, welche Einheiten er hatte, deswegen kann ich auch gar nicht sagen, welche Fraktionen er hatte.
Wie wurden deine Leute erschossen?
Genau, das ist das, vielleicht kommt es mal ein. Also ich wurde auf jeden Fall extrem geil vom Tisch gefegt. Ach so, er hat hier, jetzt fällt es mir wieder ein. Er hat hier irgendwie...
Menschen.
NR2, ich glaube, White Company gespielt. Können die Kahu spielen?
Geil.
Kann White Company Kahu spielen?
Was ist Kahu?
Ja, oder war das das andere? Nee. Es war irgendwo NR2 mit Pano und
du meinst auch Kahu Link dann?
Ja. Hat er auf jeden Fall eingespielt. Er hatte hier einen Harris aus Shona und einen Kahu und irgendwem anders noch dabei. Also irgendwas, was Shona spielen kann und ein Kahu-Link. Und ja, ist auch völlig egal.
Dann war es White Company.
Ja, dann war es White Company, gehe ich von aus. Und er hat ordentlich, er hat mich im Prinzip alles, er hat mich komplett zerlegt. Er hat im Prinzip jeden vergleichenden Wurf gewonnen. Also er hat auch zum Beispiel, hier hatte ich mit einer mobiler Brigade mit minus 6 und so. Ist egal, er greift einmal mit seinem Hacker an, würfelt einmal und dann ist die UAU auch tot. Oder immobilisiert oder was auch immer. Also das ist wirklich...
Du hast der NWI, also tot wäre schon...
Nee, sie ist, glaube ich, tatsächlich isoliert oder immobilisiert oder irgendwas. Ja, okay. Das war auf jeden Fall... es war einfach scheiße.
Ich muss halt leider einfach sagen, ich bin neulich über den Karo-Modell wieder gestolpert.
Ja.
Und es war einfach die geilste Idee von Core Spiele, dem ein Sniper-Gewehr zu geben, was einfach Ausmaße annimmt, dass es einfach pervers ist und dann das Ding einfach im Profil als Feuerbach zu bezeichnen.
Ach so, meinst
so
du das
stylisch.
Jetzt?
So stylisch, ja.
Ehrlich gesagt, ich habe ja schon öfter gegen Karo gespielt und fand sie jetzt gar nicht so krass. Auch in dem Spiel... Ja, sie sind okay, also sie sind gut, gar keine Frage. Aber ja, ich
genau, sie sind gutes, auch vor Fluff her einfach diese riesen Knifte, macht einfach mega Laune.
Ich finde sie aber jetzt nicht Imber, Broken, was auch immer. Ich finde es eine gute Einheit.
Ja, überhaupt nicht Imber.
Nein, ehrlich, wie gesagt, ich konnte damit immer gut umgehen. Und hätte es ja auch geklappt, wenn die Würfel ein bisschen anders gewesen wären. Von daher alles gut.
Ganz ehrlich, es sind Einwundenmodelle, die sündhaft teuer sind. ja, dafür ordentlich austeilen können und durch Client Plus auch smart benutzt werden müssen, ja, ne, um sich auch, ja, mit den Hoffnungen zu schützen.
Ja, ja.
Und das macht die natürlich zu extrem tollen Einheiten.
Ne, ja, also wie gesagt, es sind auch schöne Modelle. Auch ja. Schöne Modelle, schöne Profile. Ich finde jetzt, genau, ist okay.
Ist keine Torchlight.
Ja. ja, und da hatte ich noch ein paar andere Spiele, aber habe ich jetzt im Detail auch nicht mehr so im Kopf. Das Problem ist halt, also einige finden die Sectorial Madness ja richtig gut, weil sie halt mal die Komfortzone so verlassen und so.
Ja, ich habe schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört.
Genau. Ich find's jetzt okay. Ich bin halt jetzt nicht jemand, der so ein Faction-Hopping benutzt. Und ich habe ja viel Zeit immer so und ich bin ja schon alle Fraktionen auch durchgegangen und habe halt geguckt, okay, welche kann ich so spielen, dass sie mir gefällt. Und ich habe halt immer die bekommen, die ich nicht so spielen kann, wie es mir gefällt. Und dann macht's halt auch nicht so Bock, weil ich spiele halt, weißt du, ich habe den halt immer auf Limited Insertion gespielt und das kannst du halt bei einigen Sektoren echt kacke machen. Und dann hast du, und das dauert halt auch ewig Zeit, weil du die ganze Zeit die Profile nachgucken musst und gucken kannst, ah, was kann der jetzt nochmal und so. Das finde ich für den Spielfluss halt nicht ganz so geil. Ich finde die Idee nicht schlecht dahinter, aber ja, meins ist es jetzt nicht unbedingt so. Ist aber auch, wie gesagt, ja gar nicht so schlimm. Gibt ja auch Leute, die haben da echt viel Spaß dran. Und das Turnier an sich macht ja auch Spaß und die Spiele sowieso. Aber ich würde halt lieber mit was spielen, was ich halt auch wirklich will und nicht, was man so zugewiesen kriegt. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe tatsächlich auch geschafft, ein bisschen Torchlight zu spielen. Sowohl TTS als auch Real Life. Und
fühlt sich schon schmutzig.
Also ich sag mal so, ich habe zweimal gegen Varuna mit Cutter gespielt. Schönen Gruß an Sorbus. Und man muss sagen, also wenn ein Cutter fast zwei Runden sich komplett an einem Prime die Zähne ausbeißt, sagt das doch schon mal alles, oder?
So, ja, ist doch. Was will er denn da?
Das ist schon. Also, ne, ist gut, er hat jetzt auch, also tatsächlich bei den Würfen hat er jetzt auch nicht so besonders gut gewürfelt. Aber ich schieße ja auch auf die, es war ein Full-Core-Link, ich schieße dann auch Basis auf die 15, MSV-3 plus 3, also -3, auf die 12. Ja, und er kriegt ja auch, der Cutter kriegt ja auch -3. Also schießt er auch auf die 12. Also gut, er schießt viermal, ich schieße zweimal.
Also zwei Runden lang finde ich schon unverschämt. Aber ich würde sagen,
also im Prinzip fünf hat er,
Order oder sowas halte ich schon für realistisch.
Ja, aber er hat im Prinzip den ersten Zug hat er im Prinzip versucht, das, den einen Prime aus dem Link. Ich habe ja zwei in dem Link.
Ja,
das ja. Und dann hat er ihn tatsächlich, dann bewusstlos gekriegt, dann ist er halt prone hinter der Deckung gewesen, dann habe ich ihn in meiner Runde halt schnell geheilt mit einer Order und dann ist die Sache halt wieder los, von vorne losgegangen. Also es ist schon dreckig, muss man einfach sagen. Das ist jetzt nicht in jedem Spiel so gewesen, ne? Also der Prime ist auch dann auch schon mal relativ schnell dann auch gestorben, also es geht auch, aber man muss schon sagen, ich bin da gerade dabei, so ein bisschen meine Lieblingsliste gerade ein bisschen rauszukristallisieren und habe natürlich, wenn ich einen Full-Core-Link spiele mit zwei Prime, muss ich gucken, was habe ich noch dabei, was brauche ich auch noch dabei und so. Und dann bin ich gerade so ein bisschen am Optimieren, was da noch alles geht. Bis jetzt lässt sie sich tatsächlich sehr gut spielen, muss ich sagen. Also macht mir auf jeden Fall Spaß. Es macht Spaß, weil man halt wirklich Limited Insertion spielen kann, aber man hat immer noch das Gefühl, man kann richtig was machen. Und ich hatte tatsächlich noch nicht den Fall, dass mir Befehle gefehlt haben, was ich auch ziemlich gut finde.
Erzähl mal, wie ist der Prime gestorben, an was?
Da habe ich gegen Bakunin gespielt. Und da habe ich ihn tatsächlich ein bisschen ungünstig aufgestellt, sodass der Taskmaster ihm einfach einmal in den Rücken schießen konnte und dann war er schon tot. Weil konnte ich
Also kein vergleichender Wurf, ja?
Genau, und du hast ihm ja nicht die -3 gegeben, weil du ja nicht mit Shoot reagieren kannst.
Ja, okay.
Und dann habe ich nochmal gegen Japaner gespielt.
Mhm.
Und da ist der eine Prime gestorben, also bewusstlos, weil er mit 3 Bikes in den Nahkampf gefahren ist.
cool, Mann, klingt ja episch.
Ja, aber war ganz cool. Ich habe halt auch leider dann noch ich habe ja einen Heavy Rides Hopper, habe ich natürlich mit Burst 2 auch in der Aro dann angelegt. Dann waren die Bikes zwar, Bikes konnten halt einmal dann zuschlagen. Was aber dann auch okay war, weil in dem Link ist ja natürlich, sind ja auch Hellblazer drin und die sind dann einfach dann in meiner Runde zu den Bikes gegangen, haben die Bikes halt kaputt gekloppt und dann konnte ich halt den Prime wieder heilen. Das heißt, in meiner zweiten Runde war der Link wieder komplett da. Ist also nichts passiert.
Ja, japanische Bike-Links haben sie auch nicht so mit Nahkampf, ne? Deswegen bin ich da überrascht.
Ja gut, er konnte halt nichts mehr machen oder musste irgendwie wegen, da haben wir die Classified oder was gespielt, irgendwas in der Richtung, er musste irgendwie Predator machen und ja, und dann es war, wie gesagt, also ich bin ja noch tatsächlich immer noch so ein bisschen in der Findungsphase und guck, was geht, aber bis jetzt gefällt mir Torchlight tatsächlich sehr gut, es passt ganz gut zu meinem Spielstil, die sind auch alle recht schnell mit 6-2, haben die meisten Einheiten, viel mit Superjump und so, das heißt, du bist da auch relativ mobil. Du hast tatsächlich Eclipse durch die Hippolyta, was ich ja bisher gar nicht so kenne als Pano-Spieler. Und auch bei Combined Army habe ich ja nicht den Rauch so immer dabei gehabt. Macht mir Spaß. Ich fahre ja dann auch bald, nächste Woche ist das, glaube ich, dann schon, nach Göttingen auf das Turnier. Da ist dann quasi so die erste große Probe, ob die sich dann auch so auf dem Turnier in der Meta, also die Liste, die ich dann so dabei habe, ob die sich gut schlägt und ob ich dann auch gegen, keine Ahnung, Bakunin und gegen Steel Phalanx und was halt alles gerade so Meta ist, noch gut agieren kann. Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich bin da
guter Dinge. Ich sag mal spontan. Ja, ich auch. Ja,
also. Ich bin da guter Dinge.
Kann man nicht viel falsch machen, muss man sagen.
Naja, gut,
ich habe ja auch ein bisschen rumgesessen und einfach mal Statistiken von meinen Einheiten angeguckt. Ne? Ist schon schockierend, wie gegen den Typen eigentlich nichts funktioniert. Und auf eine nie dagewesene Art des Gameplay einfach so kippen kann. Also schon witzlos.
Nee, es ist halt einfach, also ich finde es halt ganz, ganz entspannt. Also du hast halt ein Aro-Piece und das steht halt da und dann musst du dich eigentlich nicht mehr drum kümmern. Du musst einfach nur einigermaßen würfeln und dann steht das da ein paar Runden.
Ja, das ist super. Macht Spaß für einen Gegner.
Ja, macht Spaß, weil dann kannst du ja mit dem Rest was machen, weißt du? Und dann musst du dir nicht Sorgen machen, dass deine Befehle irgendwie ausgeräumt werden oder dass der Gegner einfach über das Feld ziehen kann. Also das Schöne ist bei Torchlight, du brauchst halt kein Null-Deployment machen. Ist eigentlich völlig egal, was der da aufstellt. Ich stelle den Prime immer in der Aro auf. Also ist völlig egal. Also, aber
ja, ich weiß.
Ratte ist völlig Ratte. Also ich habe immer eine Chance halt, ne?
Das ist ja, damit habe ich angefangen, ne? Also, was feuert am härtesten? Avatar-Karte, alles klar.
Genau, ja.
Und dann bist du halt bei Zahlen, die sind so bei 40% maximal, ne? Mhm. Also, selbst wenn du ihn unterläufst und Enterprise-Attacks mit Anathematic zum Beispiel, ne? Der echt einer der härtesten Hitter so ist, und der schafft dann halt nicht mal 40%, irgendwie eine Wunde abzuziehen. Das ist Dinge, die er normalerweise nicht schafft. Der wächst in der Regel bei 60%, 70%, 80%, ja. Selbst gegen Ziele wie Avatar oder ähnliches bist ja bei über 50. Und das ist einfach der Oberhammer. Wie witzlos. Also ich weiß nicht, wie die Leute damals sich über Krisa Borg aufgeregt haben und jetzt kommt da einfach das Ding in doppelt so brutal besser, und genau schon teuer. Ich würde sagen, den gleichen Impact hat eigentlich Geide damals gehabt. Es war so diese Hilflosigkeit auf dem Tisch. Ne? Also eins, was ich zum Beispiel gemacht habe, seit dem letzten Turnier, neben der Überlege, ich höre mit Infinity auf, weil es mittlerweile jetzt ganz am Arsch ist. Bei Linksing war mir, ich habe Guide-Listen, ich brauche eine Guide-Liste. Wenn ich auf dem Turnier lese, dass jemand die Typen mit die Liste spielt oder die Fraktion, dann packe ich die einfach mit ein. Es ist witzlos. Wie schon gesagt, ich habe alle meine Fraktionseinheiten durchgegangen, guck, was ich tun kann. Und die einzige Alternative ist, außer auf ihn zuzudodgen und hoffen, dass ich in Nahkampf komme, weil der Typ hat natürlich auch einen scheiß fucking White-Stopper, nicht irgendwie einen Chain-Rifle, den man vielleicht mal mit einer zwei Wunden Nahkämpfer einfach wegstecken könnte, um ihn einen zu verpassen.
Hey,
Nein, sondern
gar nicht so gut.
Genau, das, um ihn sofort zu stoppen, ne?
Ja, ja. Aber Ride-Stopper ist nicht so gut. Du kannst keinen intuitiven Angriff im Ride-Stopper machen. Das
ja, wow, schlecht. Aber defensiv ist das ein Horror, sage ich dir. Also so, meine erste Option waren dann, dann nimmst du halt irgendwas im Nahkampf. Rasiat, nimm Sheskin, nimm Nokias, ne? Kostet alles 10.000 Millionen Punkte und du musst einen fucking Dodge überleben.
Ja.
Ansonsten machst du halt gar nichts, außer dass du vielleicht einmal im Nahkampf zuschlägst und hoffst, dass du ihn umbringst, ja. Mhm. Das schafft maximal Nokias mit einem Angriff, ihn umzubringen. Und ansonsten geht er unconscious, wird wieder aufgestellt in der Regel, ne?
Ja, also
hat auch gedacht. Ja,
das ist, Dodge. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ne? Ist so ein Piece, was du da anbietest und dann muss der Gegner erstmal was dafür drin haben, ne? Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, okay, dann ignoriere ich den. Das ist halt schwierig, ne? Das ist genauso wie ein Ride-Call, Missile Launcher, habe ich auch schon probiert. Ja gut, dann versuche ich es zu ignorieren, aber wenn der Tisch halt offen ist, dann hast du echt ein Problem. Und wir kennen das alle, ja, also jeder, der auf Turnieren war, der weiß, dass auf Turnieren die Tendenz eben dazu geht, dass die Tische doch offener sind, als man es vielleicht gewohnt ist, ne? Weil es halt einfach organisatorisch schwierig ist, genug Tische mit genug Geländer zu bekommen. So, und das kannst du natürlich auch da ein bisschen ausnutzen, das ist ganz klar.
Ja, aber ich bin da, du bist ja nicht gewohnt auf Turnieren, ne? Du, ja. Das sind andere Leute, die Tische aufbauen, die haben dementsprechend andere Gedankengänge, andere Metas. Und natürlich passiert das dann natürlich auch immer mal wieder, dass da einfach Tischaufbauten fehlerhaft sind. Ne?
Mhm. Ja, ja, das ist
auch so, wie gesagt, bei der Summe. Ne?
Also wie gesagt, ich würde sowieso ganz gerne mal, ich weiß nicht, vielleicht nach dem Turnier oder dann halt auch nochmal ein, zwei Monate später, je nachdem, nochmal so einen zweiten Blick auf Torchlight werfen. Wir haben ja schon eine Folge gehabt. Da haben wir uns ja auch über gewisse Einheiten unterhalten, ja. Und was die vielleicht für einen Impact haben. Der Christian hat ja auch da vom Turnier berichtet. Ich würde es jetzt gerne nochmal mit dem nächsten Turnier abrunden und damit nochmal einen Einblick machen, ob da sich verschiedene Einschätzungen ändern. Und dann, was man vielleicht dann machen könnte, wäre nicht einfach nur sagen, nochmal gucken, wir gucken uns nochmal Torchlight an, sondern ich würde dann ganz klar auch mal vielleicht eine Folge machen, wo wir gucken, wie nehmen wir denn Torchlight auseinander? Also wenn dir Torchlight gegenübersteht, was kannst du machen und wie reagierst du mit den Einheiten, weißt du? Ich glaube, ich würde es eher dann so angehen.
Ja, ja, können wir gerne mal Feedback machen, das ist eine coole Idee. Ich bin auch schon über deine Meinung gespannt. Weil, weißt du, du bringst das Ganze ja wieder in gewisses Spelling-Sing, einfach dadurch, dass du eine Limited-Insertion-Liste spielst.
Ja, als wenn ich jetzt mit 15 Order spiele, also mit 15 Figuren, da geht natürlich noch ganz anderes. Nämlich noch die Moonrakers mit, ne?
Ja. Du fährst dann noch Trading-Konzepte, die können Torchlight auch sehr gut. Die findet man ja bei dir nahezu gar nicht, diese Konzepte, einfach weil du Limited spielst. Genau. Und das sind natürlich dann auch wieder gesunde oder Spielbalancing gesund machendere Konzepte, ja, absolut.
Ja, ja, denke ich auch. Gut, aber ich will das jetzt auch nicht hier, wie gesagt, zum Torchlight-Bashing oder so machen. gucken wir uns einfach nochmal an, wie das wird. So, du hast aber auch ein bisschen was getan in der Zwischenzeit.
Ja, habe ich schon gesagt. Ich habe einfach nur die meine Einheit Combine Army durchgegangen und nach Prime konterbaren Pieces gesucht und habe eigentlich nichts gefunden. Habe gemerkt, hatte damals schon das Beste dabei, was ich gegen sie gespielt habe. Und klar, hatte auch Würfelpech des Todes. Es kommt immer dazu, wenn du keinen einzigen Erfolg hast mit.
Wenn du dann schlecht würfelst, dann kannst du auch.
Ja, das ist egal, aber hat auf jeden Fall schon mal gereicht, um dich emotional vorzuprägen für die Idee. Also habe ich jetzt meine alten Guide-Listen damals aus den N4-Start rausgeholt, weil ist momentan meine einzige Möglichkeit. Also ich verstehe jetzt.
Warum so viele Guided-Spieler
gibt. Sehr stark. Ja, nö, Guided, denke, das wird aus vielen Gründen gemacht, aber wenn gewisse Spieler gewisse Fraktionen das machen, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen oder dann habe ich auch kein Problem damit, gegen Guided zu spielen. Okay. Ja, weil die einfach in der Balancing-Kurve hängen geblieben sind und vernachlässigt wurden. Ja. Mhm. Die brauchen das, ich verstehe das voll. Okay. Und das fängt dann schon bei so Fraktionen wie Vanilla an, also Vanilla Hackeschlamm, dass die in Teilen halt einfach nicht mehr mithalten können, ne, in Firepower. So, aber wenn du halt Richtung Druse oder so denkst, ne, hey, come on, ey.
Ja gut, bitte. Die haben natürlich ein ganz anderes Problem, ja.
Genau.
Aber
genau.
Vielleicht musst du dich aber auch gar nicht so auf Firepower konzentrieren. Ne? Du musst dir halt andere Möglichkeiten überlegen, wie kommst du an gewissen Dingen vorbei.
Ich habe gesagt, du kannst dir nicht mehr mit Smoke kontern. Mhm. Also bleibt jetzt noch White Noise. Wie viele Fraktionen haben das? Wie viele Faktoren? 5 oder so?
Nicht ganz so viele, 6.
Super wenig bei über 30. Dann könnte ich auch mit Eclipse arbeiten. Das haben, glaube ich, noch weniger Fraktionen.
Mhm.
Und die Alternative zu den zwei Tools ist es, einen dichten Tisch zu haben. Ne?
Mhm.
Und das Problem ist halt, der hat halt immer seine Nahkämpfer mit dabei, eventuell auch einen Hacker mit dabei, der ihn abschirmt. Und das ist schon schwer, weißt du, einfach wenn der keine Link-Option hätte, dann würden wir über eine andere Art von Game reden. Ne? Aber so, mit der Option auf Sixth Sense und doppelter Würfelanzahl im Aro und immer ein paar Dudes, die er online mit sich rumschleift. Der wird schon schwer, den zu knacken, das stimmt. Ja. Also ich habe effektiv eigentlich nur eine Combat Guide List geübt.
Okay.
Natürlich auch gleich direkt wieder schön schäbig gefühlt, aber
ja. Das gehört dazu.
Ja, aber es ist echt krass, ne, Combined. Jedes Mal, wenn ich da neue Listen baue, ist so teuer.
Ja, es ist halt, es ist Combined. Was willst du machen? Aber du hast ja Ramraiser gespielt, ne?
Ram Raid habe ich auch gespielt, yes, Mann.
Ja, erzähl mal, ist ja der neue Shit hier. Gibt es ja die Regeln auch schon runterzuladen auf der Seite, also wer sich da noch mal ein bisschen einlesen möchte, bevor er das spielt. Aber ich glaube, so komplex ist das gar nicht, dass man da groß Regeln regeln muss, oder?
Nee. Du hast einen riesigen Deck voll mit Kniften und irgendwelchen Sonderregeln drin. Das Hacking wirkt ein bisschen seltsam.
Ja.
Aber im Prinzip ist es eine total geile Mechanik, dass man einfach mit diesen Bewegungsschablonen, wie man sie vielleicht von X-Wing oder so kennt, praktisch seine Route über diese Straße plant. Und das machst du halt eine Runde im Voraus und auch in der Reihenfolge deiner Initiative. Sprich, du machst deinen Move und dann bist du praktisch durch und dann musst du schon die Geschwindigkeit gewählt haben, mit der du nächste Runde weiterfährst. Und es gibt eben die Geschwindigkeiten viel, viel verschiedene, also von langsam bis schnell. Und in dem Bereich gibt es verschiedene Fahrbefehle, verschiedene Kurven oder irgendwelche anderen Schlangenlinien oder ähnliches. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass jetzt alle Dudes, die es nach dir dran sind, dich dermaßen zusammenschießen oder dir irgendeinen Scheiß in den Weg legen, dass du das Unausweichliche nicht mehr verändern kannst. Also das ist halt so maximaler Spaß, ne? Also mich haben sie zum Beispiel in der einen Runde einfach so lang zusammengeschossen, dass ich mich zweimal innerhalb von so einer Zone, also so einem so ein Blättchen, was die Strecke abbildet, einfach im Kreis gedreht habe. Also wirklich ich bin einfach im Kreis gefahren. Über verschiedene, ich wurde einfach mehrfach gerammt, ja, mehrfach in die Banden geschoben, hatte dann auch immer die falschen Fahrbefehle zur Hand, weil ich einfach mich mit den Geschwindigkeiten verschätzt habe. Ach Gott, das war so witzig, ey. Ich war einfach Gruppenmobbing, ne? Aber das macht das Spiel auch aus.
Viel Fein, viel Ehre, ne?
Ja, Mann. Also es ist wirklich cool.
Unglaublich
cooler Partyknarrer.
Tatsächlich habe ich auch von anderen Leuten schon viel Gutes von dem Spiel gehört. Scheint also tatsächlich richtig gut zu sein. Cool. Also
ich meine schon allein, das ist toll mit diesen Schablonen. Es ist einfach schon, liefert die nötige Tiefe mit, dich durch diese Parcours fehlerfrei zu bewegen. Ja?
Ja.
Das ist schon einfach den ersten Punkt, den du da trainieren kannst. Ja. Sprich, du kannst schnell einsteigen, aber es ist schwerer, das Ganze dann am Ende auch gemeistert zu haben. Aber dann noch on top diese ganzen Waffen und die ganzen, das was man halt kennt, jeder gegen jeden, dieses ganze Diplomatie und Intrigen da am Tisch.
Das Bewegungsmuster erinnert mich auch so ein bisschen an diesen letzten Kickstarter da von Rampart oder wie die hießen, das Battlefleet Gothic.
Ja, genau.
Ja. Hat mich jetzt daran erinnert, weil von dem hat man jetzt lange auch nichts mehr gehört. Und was ich halt immer so, also ne, weil wenn Ramraiser jetzt echt so ein spaßiges Spiel ist, ich finde das halt echt schade von Corvus Belli. Also einmal natürlich, dass die Infinity nicht ordentlich machen, ja, aber ich finde das echt schade, dass die ja sehr, sehr viele Sachen, also die haben, wenn du mir überlegst, was die mittlerweile alles auf dem Markt haben, ja. Also wir haben ja Defiance, wir haben Tech Raid, wir haben Alistair, Ramraisers, dann haben wir das Rampart-Ding und. Also, dass die da nichts draus machen. Also, dass die aus den guten Dingen nicht irgendwie noch Support nachliefern und dann noch irgendwelche Add-ons raushauen oder so. Das finde ich immer irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen irgendwie der schnelllebigen Zeit ist oder so, aber eigentlich. Also die könnten dieses Universum, was sie da haben, ja richtig, richtig aufblasen und ein richtig, richtig großes Ding draus machen. Aber irgendwie machen die immer nur so einen Schnellschuss nach dem anderen raus und dann lassen die das so ein bisschen veröden und vertrocknen und machen das nächste Ding dann wieder raus, um da wieder Geld zu generieren. Ich weiß nicht. Also das ist irgendwie nicht so geil.
Das stimmt, ne? Ganz viele offene Enden, oder?
Ja. Und ne, jetzt kommt der Warcrow noch raus irgendwann. Ich weiß gar nicht, kommt das dieses Jahr schon raus auf der Gen Con?
Ja, genau, August.
Wobei ist das jetzt, das ist ja dann nur der Dungeon Crawler, ne? Das ist jetzt noch nicht das.
Nein, da ist der Rinne vom Tabletop, da kommt der Zwei-Spieler-Starter raus. Stimmt, mit Gelände und allem. Also da wird richtig hart gefeuert.
Ja, also dann ist das nächste System, ja, und wenn die das eben nicht so machen oder verbreiten wie Infinity, dass das jahrelang Support kriegt, dann ist das dann auch wieder so. Weil da gab es ja diesen Dungeon Crawler auch dazu, ne? Das ist ja auch so zweigleisig wieder irgendwie. Also das ist auch, ich weiß nicht, also.
Ich meine, die Idee ist doch so geil. Überleg doch mal, jetzt bringst du da die gleichen Miniatur-Setting raus.
Ja.
Und hast zwei Spielsysteme. Ja, ich weiß nicht genau, wie krass der Aufwand ist, das beide irgendwie zu supporten, weil beide nutzen ja die ähnlichen Mechaniken für den Kampf mit diesen speziellen Würfeln.
Ja.
Aber trotzdem, ne, wenn du es überlegst, ich muss mich jetzt gar nicht mehr um Balancing-Themen kümmern in beiden Universen, weil ich schlag einfach beide Spiele mit einem Balancing-Thema. Jetzt muss ich theoretisch nur noch um irgendwelche Fluff-Themen kümmern im Warcore Adventure, ne?
Ja,
ich habe schon mal ein bisschen Support. Und bei den anderen mache ich das einfach so, indem ich ja sukzessive die Fraktionen rausbringe. Und da hätte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, wirklich auch was zu tun für meine ganzen Ableger, ne? Also da bin ich gespannt.
Ja, also ich glaube, die werden den Kickstarter, also den Dungeon Crawler, den werden sie so wie Defiance dann quasi wieder verrecken lassen. Und das Tabletop, je nachdem, wie gut das angenommen wird, wird dann dementsprechend supportet oder eben nicht. Glaube ich. Also okay. Ich meine, ne, also ich finde Erfolg damit. Also gerade das Warcross Eyes sieht ja schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Aber ob die das durchziehen, ich weiß nicht. Also das ist immer so. Also ich weiß nicht, wer Coast Belly dafür verantwortlich ist, da die Produkte zu pflegen oder was da die Idee dahinter ist. Das kann sehr, sehr geil werden, wie eigentlich alles, was Chaos Belly macht, aber das kann auch irgendwie sehr, sehr meh werden. Und das liegt natürlich auch daran, wie die das Produkt pflegen und was sie damit machen. Also ich bin da gespannt. Ah,
okay, ja. Also wir warten nur mal ab, was der Phase ist, aber hatten sie nicht mal schon vor vielen Jahren immer kommuniziert, dass sie ein zweites Standbein schaffen wollen?
Ja, ist
dann
ja
auch... Das erste, der Feind wird jetzt der neue, der zweite Standbein und super.
Ja, wir warten mal ab. Ich meine, wir können ja nichts dran ändern. Und solange sie Infinity wird so weiterlaufen wie bisher. Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch der große Wurf irgendwie kommt. Also ich meine, ich bin jetzt schon lange dabei. Du bist jetzt auch schon auch länger dabei. Also irgendwann gibt man ja auch die Hoffnung irgendwie auf, dass das dann noch irgendwo mal richtig geil wird, oder? Also
vielleicht scheißen sie es auch einfach drauf, weil mittlerweile sind wir wieder im Zeitplan. N2 zu N3, warte mal, wie war das? Doch N2 zu N3 und N3 zu N4. Dass wir jetzt N5 haben müssten, ne?
So ja, aber das dauert noch. Also N5 dauert bestimmt noch ein Jahr oder
sicher?
So. Ja.
Sicher? Sicher. Ganz ehrlich, so flach, wie die sich in letzter Zeit halten, würde mich, das weiß ich nicht genau. Entweder wird Warcore wirklich der große neue Schritt, weil da extrem viele Ressourcen reinfließen, oder klassischer Core-Spedi-Style, ich mache wieder zwei große Projekte parallel und habe an allen Ecken und Enden Personalmangel. Also ich
glaube, das ist so, die halten sich so bedeckt, weil sie eben mit Warcrow gerade so viel zu tun haben. Ich glaube, das ist einfach die einfache Erklärung. Ja, ich würde da nicht so viel reininterpretieren. Ja. Wir wollen ja auch nicht unnötig Gerüchte.
Genau.
Next week.
Aber es stimmt schon, ne? Also mittlerweile. Ja. Mittlerweile bin ich auch eher an dem Punkt, dass ich aufgegeben habe, das perfekte Tabletop zu suchen. Es gibt ein paar coole.
Das gibt's nicht.
Und dann machst du musst dann die Abstriche akzeptieren und dann hast du was Gutes, ja.
Genau. Du musst mit Kompromissen leben. Ich bin
schon ganz weit vorne dabei, muss man halt leider einfach so mit dem Themenakteur sagen, ne?
Genau.
Ja.
Okidoki. Ja, gut, dann würden wir mal ganz kurz zum Roman kommen. Ja, Eragard, jetzt muss man bestimmt irgendwie schottisch-kaledonisch aussprechen, weil...
Oder betrunken,
ja. Weil tatsächlich das Ganze natürlich auf Dorn spielt und ganz, ganz viel mit Highlandern und Kaledoniern zu tun hat.
Betrunken.
Bitte?
Betrunken,
ja, also alkoholisch. Spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Ich will natürlich nicht so viel von der Geschichte spoilern, will aber natürlich ganz kurz einen Abriss geben, worum es eigentlich geht. Also ich hatte es ja schon gesagt, Dorn, Kaledonia, Highlander und jetzt als Novum ist ja der dritte Roman in der Reihe von Corvus Belli und den Romanen, die da rauskommen. Und tatsächlich, es sind schon weitere angekündigt. Also das nächste ist ja tatsächlich, wenn ich das noch richtig weiß, das nächste von dem Mark Barber, der hatte den Pano-Roman gemacht. Das ist, glaube ich, schon das nächste. Aber ich glaube, einen vierten oder einen fünften und sechsten gibt es auch schon. Also die Idee da auf jeden Fall hinter. Also es sind schon Leute dabei, das Ding zu schreiben. Also es geht auf jeden Fall weiter. Wir hatten uns ja schon mehrfach darüber unterhalten, dass da die Qualität natürlich immer so ein bisschen abhängig davon ist, wer da schreibt, weil das natürlich immer ein anderes Herangehen ist. Und der
macht den Reiz ja auch aus, oder?
Ja, das Problem ist halt, es macht nur den Reiz aus, wenn man eine, wenn man halt eine Riege von Leuten hat, die das schon einigermaßen, also nicht das, also ich formuliere es mal so, wenn man da ein paar Leute hat, die einem oder deren Schreibstil einem persönlich natürlich dann auch gefällt. Ja, wir hatten ja auch da schon mal über Shadowrun-Romane gesprochen und da gab es ja doch relativ viele, also das ist mein persönliches Erfinden, die schon so geschrieben haben, dass es mir gefällt. So. Und bei Infinity war ja bisher das Problem, meiner Ansicht nach, dass ich will ja nicht sagen, dass die Leute nicht schreiben können, ja, will ich ja gar nicht bewerten, aber das sind schon Dinge, die jetzt mich persönlich jetzt nicht so angesprochen haben und ich habe sie halt gelesen, weil es Infinity-Universum ist.
So. Okay, wo hast du das Buch her so?
Bitte?
Wo hast du das Buch gekauft?
Das Buch habe ich, ich lese das immer als E-Book. Also einfach bei Amazon runtergeladen.
Okay, ich glaube, ich bin aber zum Blödsinn. Ich finde es nicht mal bei Chorus Belli im Store.
Ja gut, ich weiß nicht, ob die das ja schon, das ist ja erst, ist jetzt ein Monat her, müsste schon. Ja gut, vielleicht ist Chorus Belli da auch nicht so dahinter. So, ganz kurz zur Geschichte. Also, wir haben einen Wilhelm Gotzinger, den Dritten. Das ist quasi, was ich eigentlich sagen wollte, im Vergleich zu den anderen Romanen, haben wir hier alles nur aus der Perspektive von diesem Wilhelm Gotzinger. Also wir haben quasi wirklich einen Main-Character und aus dem erfahren wir alles, der nimmt die Welt wahr, wir erleben das, wie er das beschreibt und so weiter und so fort. Und das ist schon mal ganz anders zu den anderen Romanen. Und das ist eben dieser Wilhelm Gotzinger, der Dritte. Das ist ein Panozeanier. Das ist eigentlich, oder er ist eigentlich eine Aquilagarde gewesen. Aber da ist etwas passiert. Will ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel spoilern, aber es ist etwas passiert, weswegen er quasi ausgeschieden wurde, also quasi den Rang aberkannt worden ist. Und er
seine Batterie war einfach leer von der Rüstung, oder?
Nee, das nicht, sondern der ist wirklich, er hat etwas Unehrenhaftes gemacht, ich formuliere es mal so.
Hört auf zu spoilern, Mann.
Ja, deswegen, ich will ja nicht zu viel verraten. Also er ist auf jeden Fall den Rang verloren und verdient sich jetzt quasi so als Söldner, als Leibgarde für so einen Diplomaten. Deswegen ist er jetzt auch auf Dorn, weil er eben, weil dieser diplomatische Attaché da, sag's einfach mal so, der will natürlich ein bisschen Kohle machen. Ne? Radna Dorn ist ja für die Theseum-Minen bekannt, ja, für dieses seltene Material, das sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Deswegen spielt Ariadna ja überhaupt nur eine Rolle, weil sie eben dieses Theseum hatten. Hätten sie das nicht, wäre Ariadna völlig egal gewesen. Aber das ist ja quasi das, was ihnen so die Edge gibt. Und er ist eben da mit seinem diplomatischen Attaché. Ein bisschen von der Story kann ich noch sagen. Ich denke, das passiert relativ früh, weil er dann tatsächlich mit diesem Attaché und noch ein paar anderen Leuten machen die dann quasi so einen, ja, ich sag mal, Ausflug zu den Grenzgebieten, um so ein paar Meetings abzuhalten. Und er wird da aber tatsächlich dann dieses Schiff, mit dem die da unterwegs sind, also der Flugschiff, keine Ahnung, wird halt abgeschossen. Und er wird dann quasi so mit von Ariadnern, von den Kaledoniern gefunden und dann erstmal so eingesperrt und so weiter. Und die Geschichte, die da quasi erzählt wird, ist halt von diesem Wilhelm Gotzinger, übrigens ein ganz interessanter Name, ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Anspielung hat, wird quasi die Geschichte erzählt, wie er sich dann in diese kaledonische Welt einlebt, weil er muss ja quasi komplett, also es wird immer dieser Gegensatz dargestellt, er kommt ja aus einer komplett technisierten Welt, ne, aus Nea Terra und so, wo halt alles über die Geist läuft und Simpsons und was weiß ich nicht alles. Und Ariadna ist halt wirklich so Hinterland, ja. Also die haben da auch noch so alte Technologie und er wundert sich ständig darüber und muss halt noch mit den Menschen reden, wenn er erfahren will, wie die heißen und so weiter. Das heißt, es ist immer dieser Gegensatz von, ich nehme jemanden aus der hochtechnisierten Welt und schmeiße ihn einfach mal in so einen Bauernhof quasi rein, ja. Und was auch so Themen ist natürlich, wenn du über Kaledonia sprichst, ne, ist ja stark an Schotten und so weiter angelehnt, ist halt auch so das Ehrenhafte und so, ne? Und er hat ja quasi etwas Unehrenhaftes getan. Das heißt, er muss sich da dann auch quasi den Geistern seiner Vergangenheit stellen und weil das kommt dann auch raus, dass er das so ist und oder was da passiert ist, kommt dann raus und seine Gastgeber erfahren das dann auch und dann muss er halt sich damit auseinandersetzen und dann hat er wieder so ein schlechtes Gewissen, weil die ja eigentlich ganz nett zu ihm sind dann später und so. Also da baut sich da immer so ein bisschen tatsächlich was auf. Es wird auch viel von Vulvern und Dog Warriors geredet. Also man kriegt da wirklich einen richtig guten Einblick in die Welt von Ariadna, besonders natürlich in dem Fall bei den Kaledoniern, also jetzt nicht so bei Tech oder so, also nicht bei den Tartary Armor Corps oder bei den Franzosen, sondern es geht ja wirklich hier um Kaledonien, also um die Schotten. Und da bekommt man einen richtig guten Einblick in die Denkweise und auch in die Sprache so ein bisschen, weil die sich teilweise auf Kaledonisch natürlich da unterhalten. Und das ist richtig gut gemacht, finde ich. Dass man da diesen Widerspruch eben und dass man da auch so reingeworfen wird. Und das macht man ja aus der Ego-Perspektive quasi, deswegen ist man auch richtig schön dabei.
Man kann ja bestimmt auch richtig schön Humor reinpacken, wenn das dann
immer ja, so tatsächlich. Also da werden auch so.
Ne, mit der Technologie und so.
Genau, also da werden auch so Anspielungen gemacht. Natürlich machen sich die Kaledonier die ganze Zeit über den Wilhelm lustig, ne, weil.
Ja, wie der erste Mensch wahrscheinlich aus ihrer Sicht.
Ja, ja, genau. Also tatsächlich gibt es ja diesen Ausdruck Galactic, ne? Also die Ariadna, jeder, der quasi aus dem All kommt, ist halt so ein Galactic-Typ, ne? Und sie hat ja kein hohes Ansehen. Er kann im Prinzip ja nur durch seine Rüstung kann er ja auch nur schießen, ja, weil er quasi ganze Unterstützung bekommt und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und das wissen die Jungs natürlich, ne? Und der lernt natürlich dann auch so ein bisschen, also da gibt es dann diesen Kaledonier, der halt mit so einem AP-HMG da rumläuft, ne, und das quasi so mit der Schulter so einfach bedienen kann, ne, und das schafft er dann halt nicht, obwohl er quasi auch so ein hochgezüchteter Typ ist. Aber er hat natürlich immer den Rückschluss durch die Rüstung und das Zielerfassung von seinem Geist und so weiter und das fehlt ihm halt alles. Also er lernt da auch so ein bisschen so bescheiden zu werden, weil er halt eben erkennt, dass die Leute, also, ne, wie gesagt, das ist halt so, als es ist wie bei uns, wenn du jetzt so ein Stadtmensch quasi bist und ständig am Handy hängst und voll die geilen Sachen alle machen kannst und dann kommst du quasi aufs Land und dann siehst du halt, wie die Leute tatsächlich noch die Milch aus dem Euter rausziehen, ja, oder so.
Ja, kannst du mal Traktor fahren, du Loser,
ja? Ja, ja, genau, ne, und ja. Dann ist es natürlich
so, witzig. So,
ja, und das ist auch so mit Stille und Lau, also, ne, wenn du natürlich in einer hochzivilisierten Welt bist, dann hast du ja ständig Input und Überflutung, ne, und da ist quasi alles ruhig und Stille, ne, und da musst du sich dann erstmal quasi dran gewöhnen, dass ruhig ist halt einfach abends, dass halt keine großen Geräusche mehr sind, sondern halt einfach Stille. Und solche
ja,
Geschichten.
Naja, aber auch ja. Potenzial halt, oder? Also das hat schon mal grundlegend echt Potenzial. Klingt schon mal
ja, also definitiv, das ist da sehr gut gemacht. Und weil du gerade gesagt hast, Humor, also da gibt es auch so Szenen. Wir wissen ja alle, also Pano, wenn man sich die Mituelle anguckt, die machen halt das Magazin ja immer falsch rum rein. Ne? Also so komisch irgendwie, weil das Magazin ist ja so nach oben gebogen. Ne? Und haben wir uns ja schon immer gewundert. Und da wird tatsächlich im Roman dann an einer Stelle auch gesagt, wo er dann irgend so eine Ariadna-Waffe dann bekommt. Hat er übrigens auch hier gut gemacht. Also das sind ja, ne, wir kennen ja nur Kombi-Rifle und AP-Rifle oder so. Aber in dem Roman natürlich haben alle Bezeichnungen, irgendwelche Herstellernamen und so weiter. Ne? Also das ist richtig gut auch gemacht, finde ich, von der Erklärung her. Also die Welt... Darstellung ist gut gemacht, definitiv. Und dann sagt halt die eine Ariadna-Frau da zu ihm, ja, bei uns werden die Magazine halt richtig rum reingemacht. Ne? Also das, du siehst halt, wenn du so eine Infinity-Welt, ne, wenn du so ein bisschen kennst, siehst du halt schon die ganze Zeit so Anspielungen, die da an den richtigen Stellen und so weiter gemacht werden. Das ist schon ganz nice gemacht, tatsächlich. Also der Leiby, der ist da richtig drin. Ne, also das, ich weiß jetzt nicht, ob er selber spielt oder so, der hat auch irgendwie Blog, da kann man auch ein bisschen was über ihn persönlich erfahren. Soweit ich weiß, spielt er auch wirklich Infinity und die anderen haben ja quasi nur Infinity so ein bisschen angefangen zu spielen, damit sie quasi in die Welt reinkommen, aber ich glaube, der John Leiby, bei ihm lief es andersrum, der kommt quasi so aus der Szene und hat da jetzt einen Roman zugeschrieben. Deswegen, also das merkt man meiner Ansicht nach auch schon, weil wie gesagt, die Weltgestaltung ist gut und das passt da auch alles super zusammen. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und diese Anspielungen sind halt auch wirklich da und man merkt, dass er sich auf jeden Fall, wenn er es nicht selber drauf gekommen ist, dann hat er sich auf jeden Fall gut mit Gautier abgesprochen, dass das da alles so wunderbar zusammenpasst.
Der Film war sehr unterhaltsam.
Ja, ja. Also wie gesagt, und deswegen, also ich, wie gesagt, ich will da auch nicht so viel spoilern von der Handlung und so, das muss man einfach mitnehmen. Da gibt es natürlich immer so, ja, man könnte auch sagen, natürlich klischeehafte Dinge, auch so vom Romanaufbau und die Situation da passieren, wo er sich dann als gefallener Held wieder beweisen muss und so. Klar, das kann man natürlich schon alles so ein bisschen erwarten und antizipieren. Aber das ist ja auch keine große Kunst. Aber es ist, also ich habe ja die anderen Romane auch alle gelesen und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt mal ein meiner Ansicht nach guter Roman. Also das ist auch ein Roman, den ich lesen würde, wenn es nicht, im Infinity-Universum spielen würde. Und deswegen hatte ich das vorhin gesagt. Das ist jedenfalls, also ich kann, jeder, der irgendwie ein bisschen was lesen möchte, jeder, der auch ein bisschen was über die Welt von Infinity lesen oder erfahren möchte, das ist der Roman, mit dem ich einsteigen würde. Und ich würde, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich würde die anderen einfach skippen und gleich, weil die sind ja auch geschichtlich oder von dem, was da passiert, nicht miteinander verbunden. Also man kann ja die auch lesen, wie man will und so, ja. Aber wenn man wirklich, wenn man nur Zeit hat, ein Buch zu lesen, dann ist es das. Ja. Auch wenn es jetzt, sage ich mal, ich meine, Kaledonia sind jetzt auch nicht so ein Thema, was mich jetzt interessiert, ja. Und der Pano spielt jetzt auch nicht so die große Rolle, weil er spielt alles auf Dorn und so. Klar, er ist ein Neoterra-Typ, aber egal, ja. Es geht natürlich um die kaledonische und die schottische, in dem Fall die heiländische Geschichte und so weiter und was die alles ausmacht. Und ehrlich gesagt, also nachdem ich den Roman gelesen habe, habe ich in den Army-Bilder reingeguckt und habe geguckt, kann ich mir eine Liste für die Schotten zusammenbauen. Das habe ich bei den anderen Romanen alle nicht gemacht. Ja, also um einfach mal nochmal darzustellen, wie gut da das Worldbuilding quasi funktioniert. Ja, und dass man halt hinter diesen Figuren dann auch quasi immer das Profil und so weiter sieht. Und
Ritterschlag von dir, ja?
Ja, ich will es jetzt nicht so bezeichnen. Aber wirklich, ich habe gerade nochmal bei Amazon geguckt, der hat auch 4,9 Sterne. Gut, es sind jetzt nur 11 Bewertungen, aber völlig egal. Also scheint das auch tatsächlich bei den anderen so anzukommen. Ich müsste jetzt nochmal gucken, was die anderen für Bewertungen bekommen haben. Aber ich sag's mal so, wenn der John Leiby einen anderen Roman schreibt, würde ich mir den jetzt quasi auch erstmal unbesehen kaufen. Also jetzt, ob es jetzt Infinity-Setting ist oder ob der jetzt irgendwo anders noch was schreiben würde, würde ich mir kaufen, weil meiner Ansicht nach ist der ein guter Schreiber. Ja, und zum Beispiel bei Mark Barber oder so habe ich jetzt nicht geguckt, okay, was hat er noch geschrieben oder ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war. Ja, weil ich halt das jetzt nicht so geil fand. Aber hier, wie gesagt, von mir klare Empfehlung. Das ist der Roman, wenn man nur einen lesen sollte, dann Aragard. Muss ich einfach so sagen.
Sven hat noch nie so positiv über etwas geredet, Leute.
Ja, ich bin selbst überrascht, aber wie gesagt, ich.
Ja.
Ich habe gelesen, ja, und ich bin tatsächlich noch nicht komplett durch. Also es kann natürlich sein, dass es jetzt zum Schluss richtig schlecht wird, was ich aber jetzt nicht glaube, ja. Aber ich bin halt, das ist auch so.
Ich will jetzt nicht sagen, zurück, ja.
Nee, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Page-Turner, aber ich habe richtig Bock gehabt, weiterzulesen. Ne? Wie geht's jetzt weiter und was passiert da jetzt noch? Also ich find's richtig gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe da jetzt nicht so viele negative Sachen tatsächlich zu sagen. Tut mir leid.
Ich bin auch sehr stolz, dass wenigstens bei einem von uns die Therapie anschlägt.
Die Therapie habe ich was verfasst. Nein, also ich weiß, ich bin selten voller Lobs, ja, also wenn jetzt meine Schüler hier zuhören würden, die würden das sofort bestätigen. Das kann gar nicht sein, ja. Aber das Ding, auch wenn ich das Titelcover, also man wundert sich, weil ich gerade gesagt habe, ist ja eigentlich nur Ego-Perspektive, Ich-Perspektive hier. Aber da ist ja noch immer ein zweiter Charakter auf dem Bild. Ja, das ist das wird, glaube ich, auch im Klappentext schon gesagt, da brauche ich, glaube ich, nichts. Das ist hier diese Zaoese Clark, ich weiß gar nicht, wie man den Vornamen ausspricht, ist ein, wenn ich das richtig verstande, ist eigentlich ein Vulva. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen spoilern, da gibt es auch so eine Romanze. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Deswegen ist sie wahrscheinlich auf dem Cover. Also die spielt quasi so den auch einen wichtigen Part. Aber wie gesagt, es geht wirklich, das ist eine Ich-Perspektive. Er erzählt die Geschichte. Also wenn ich etwas Negatives sagen müsste, oder zwei negative Sachen, die ich sagen müsste. Erstens ist das diese Romanze, die sich da so anbahnt. Ich verstehe die Motivation und so weiter. Ich fand es in dem Fall aber ein bisschen... Ja, weird halt, ne? Ist ja okay, gehört dazu, alles klar, ich verstehe es, man kann es auch ein bisschen ausblenden, alles klar, passt schon. Und das Zweite, was halt auch, was man als Kritik vielleicht auch anbringen könnte, wäre natürlich, ich meine, es geht hier, es ist im Prinzip, ja, ich will nicht sagen Actionheld-Roman. Ich meine, wir haben hier einen Typen von Neoterra, der ist hochgezüchtet, ja, der hat was an seinem Körper machen lassen, aber was der eben dann auch so aushält, ja, also welche Verletzungen er dann quasi aushält und was er danach noch macht, obwohl er total erschöpft ist, weißt du, und eine Seite später haut er dem anderen trotzdem nochmal irgendwie den Kopf ab oder so. Also es ist natürlich dann schon so ein bisschen unrealistisch, aber klar, das muss man machen, das kann man machen, wenn man einen guten Actionroman oder eine gute Actionhandlung da machen will, dann hat man halt diesen Held, ne, den Terminator quasi, den Arnold Schwarzenegger, der das halt, obwohl er total kaputt ist, sich trotzdem nochmal aufrafft und dann den anderen auch nochmal platt macht. Also ja, das ist halt teilweise ein bisschen over the top, würde ich das schon fast sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass es das jetzt schlecht macht oder so.
Man muss das Cosplay sich sehen, weißt du? Jetzt ja. Halo, seine eigene Serie, 40k wird immer populär mit den Space Marines, die müssen da erstmal einen Konter bieten, ja? Bam, Mann.
Ja, und das ist hier der Wille.
Unsere Leute in dicken Rüstungen können, ne?
Genau, das ist der Wille. Ja, auch ohne seine Rüstung, das ist das Entscheidende. Also ganz am Anfang, wenn das Schiff da abstürzt, da muss er sich auch nochmal ganz kurz mit Antipoden auseinandersetzen. Und ich meine, er ist ja durch den Absturz schon im Prinzip total kaputt, ja. Schnitzelt aber dann nochmal einen Antipoden kaputt und dann will er sich noch mit den Ariadna-Jungs anlegen. Und später kämpft er auch nochmal gegen Dog Warrior und so. Und ja, also der Leiby macht das auch schon so, dass man sieht, okay, er ist erschöpft. Und ja, ihm geht's jetzt richtig dreckig. Und es gibt auch Situationen, da geht's halt nicht mehr so, wie er es gerne hätte. Und das ist auch völlig okay. Aber das hätte ein bisschen früher kommen können, weil was hier der Willem alles so leistet, das ist schon übermenschlich. Und er hat ja keinen Lost, sondern das ist ja, oder ein L-Host, das ist ja wirklich noch sein modifizierter menschlicher Körper. Wobei man auch natürlich...
Was modifizieren bedeutet in dem Universum,
ja,
okay.
Ja, das ist, ja. Ich meine, er hat sich tatsächlich ja einen Cube auch einbauen lassen. Aber nicht professionell, sondern mehr so schwarzmarktländerisch. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Schaut es euch einfach rein. Also wenn ihr irgendwie ein bisschen Lust an Lesen habt, ein bisschen Bock auf die Welt habt und ein bisschen Englisch könnt, weil ist natürlich, deutsche Übersetzung wird es wahrscheinlich eh nie geben, dann holt euch auf jeden Fall diesen schönen Roman. Und ich hoffe nur, dass der John Leiby entweder die Geschichte vom Willem weiterschreibt oder halt auch irgendwas anderes. Aber jetzt kommt ja als nächstes erstmal das von Barber. Und da gucken wir mal, wie das wird. Aber ja, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, empfehlen. Holt euch das Ding. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Gibt's selten, aber ist halt einfach so.
Deswegen auch Prinzip 4 von 5 nur.
Nee, doch. Also ich würde schon...
Kann es niemals geben.
Also wie gesagt, ich bin ja noch nicht fertig, aber ich würde den auch schon, also wie gesagt, der 4,9 Sterne, das trifft's auch ganz gut. Ich finde, also... Es ist jetzt auch keine Hochliteratur, aber es ist wirklich ein schöner Roman im Infinity-Universum. Ich meine, was will ich mehr? Was will ich mehr? Es ist schon das
Beste. Also Hochliteratur, wenn man dir so zuhört, ja.
Okay, ich formuliere es mal anders. Es ist literarisch, tausendmal besser als das, was Corvus Belli rausgebracht hat. Und ich meine, das ist ja dann schon. Also, vielleicht könntest du den ja als Schreiber für die ganzen Hintergrundtexte im neuen Buch irgendwie. Anwerben oder so, dann ist das Buch auf jeden Fall schon mal allein für den Fluff lesenswert. Aber.
Super. Ja. I like. So wie das allererste Regelbuch, was ich damals in der Hand hatte. Das N3-Regelbuch. Mann, war da geiler Fluff drin.
War das so gut? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Es war wirklich da. Also ich war ja dermaßen abgenervt von anderen Systemen, so von dem ich rüber gewechselt habe. Dass nur aus so generischer Sicht erzählt wurde, ganz langweilig und auf einmal wieder Dialoge zu haben und sowas, das war der Hammer.
Ja, okay, gut,
jetzt muss man natürlich... Ich war, glaube ich, auch noch ganz gut und ab dann ging es halt nur noch bergab, weil sie dann scheinbar auch wieder gedacht haben, ey, der große Hersteller macht es, dann machen wir es genauso scheiße.
Geil. Ja, man muss halt, also wie gesagt, die Regelbücher der Fluff, das ist ja seit Jahren das Gleiche und da kommt nochmal die übermenschliche Einheit und da, es ist alles irgendwie... Ja, also, nee, das muss ich mir nicht lesen. Also, das kann man ab und zu mal machen.
Der Geilste.
Wenn man sich eine neue Fraktion oder so anfängt und so ein bisschen reinlesen möchte, dann ist das okay, aber spätestens bei den Einheitenprofilen hört es dann halt echt meistens auf. Also, ich, ohne Scheiß, ja, also wir leben ja in einer Zeitalter der KI. Ohne Witz, wenn Corvus Belli einfach so der KI ein paar Infos füttern würde, würde die KI einen besseren Hintergrundtext zu den jeweiligen Einheiten schreiben, als Corvus Belli das selber macht. Es ist wirklich so. Und die sollten das wirklich mal nutzen, damit das Regelbuch oder das Fluffbuch vielleicht ein bisschen lesenswerter wird. Es ist echt traurig. Es ist echt traurig. Aber damit
ich
die nächste
super Einheit ist das halt einfach voll der Diss.
Ja, aber ohne Witz. Ich meine, Corvus Belli in Ehren, aber ich weiß auch nicht...
Vorteile hin und her, kein Problem, ich bin voll bei dir. Ja.
Aber diese Hintergrund... Guck, lest dir doch einfach mal die Scheiß-Einheitenbeschreibung
an. Ich habe sie alle gelesen, ja, alle eben. Bücher. Habe ich mir irgendwann mal irgendwo zusammengeklaubt. Ja.
Copy und Paste und einfach ein paar Adjektive ändern.
4, Ja, genau. Schlimmsten sind diese komischen Möchtegern-Schlachtverläufe und über Seiten, wo du denkst, es interessiert doch niemand. Vollkommener Bockmist.
Ja, es ist echt. Es ist
dieser Schützenkram hat gerade das dritte Mal seine Zugehörigkeit gewechselt. Alter.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie, wenn du die Bibel liest. So ein bisschen, wenn du die Bibel liest und so auf 5 oder 10 Seiten erzählt wird, wie der Tempel gebaut wird. Das hat genau so eine geile Relevanz wie was da passiert. Und das ist... Ja,
oder bei den Einheitenprofilen, wo sie die kurz beschreiben, da fehlt einfach die Tiefe, ne? Also nach ein paar von denen da bist, weißt du gar nicht mehr, um was es da eigentlich gerade geht.
Ja,
weil das ist alles zu.
Ohne Witz. Also ich weiß nicht, wer da draußen kennst du Manowar? So eine Heavy Metal Band, ne? Gibt's ja immer noch. Pass auf, ohne Witz, bei Manowar, wenn die ein neues Album rausbringen oder einen neuen Song, das ist völlig egal, ob du den vorher schon mal gehört hast. Du kannst den sofort mitsingen, weil das Vokabular einfach so begrenzt ist. Ja, das ist so geil. Und das ist bei Corvus Belli genauso. Ist völlig egal, was im neuen Buch drinsteht wird, also im Hintergrund. Du wirst sofort die ganzen Wörter wiederfinden. Ja, da müsste man echt mal. Das ist so traurig. Ja, und da kannst du im Prinzip mitsingen oder mitlesen und du kannst, ohne das Buch aufgeschlagen zu haben, oh, hier haben wir die neue Hakislam-Einheit. Pass mal auf, da, das und das steht da drin. Ja, und du schlägst auf und das steht da drin. Ja, das ist so Wahnsinn. Und
ich habe aber schon eine KI verwendet, die war halt nur Begriffsstutz.
Richtig schlecht, ja, so ein Word-Vokabular-Mix oder so, irgendwie sowas. Ja,
genau, und du machst Generator für Wörter.
Ja, genau, so mit random.org, so 20 Wörterlisten und dann, okay, was nehmen wir denn heute? So
denkst, also, Blöcke, die einfach nur ausgetauscht werden, dass es noch ganze Sätze ergibt, ja.
So stelle ich mir das, also so die Qualität hat das da, leider, muss man sagen. Und wie gesagt, das ist genauso, wie wir vorhin gesprochen haben, über das Universum und die Systeme, die alle rausbringen. Das ist so geil, da könnte man so viel draus machen, ja, und Aragard ist jetzt quasi so, meiner Ansicht nach, seit Jahren der erste richtige tiefe Einblick in die Welt. Selbst die Bücher von Modiphius, ne, zum Rollenspiel oder so, klar, da findest du auch viel Hintergrund, aber das ist bei Weitem auch nicht so gut geschrieben wie dieser Roman. Also ist das wirklich seit Jahren so der erste Ansatz, wo man sieht, was man hätte alles aus dieser Welt machen können oder wie man die gut aufbereiten kann. Ja. Und das ist dann schon traurig, wenn da quasi so ein externer das machen muss und den Corvus Belli quasi zeigen muss, hier Leute, guck mal, so kann man das richtig gut machen. Ja. Deswegen, ich wäre sofort Festanstellung für den John Leiby als Fluffschreiber für irgendwas, damit er mal ordentlich Content kommt. Und dann brauchst du noch 2, 3 Leute mehr wie ihn und dann kannst du da wirklich ein richtig geiles Universum, was auch sprachlich und von der Weltgestaltung richtig geil rüberkommt. Ich meine, die müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Wie gesagt, die haben ja die ganzen, also gut, hier hat ja alles irgendwie schon 1000 Mal irgendwo aufgeschrieben, nur wahrscheinlich richtig schlecht oder als Notiz irgendwie so nur, ja. Und nimm einfach nur die Modiphius-Bücher und schreib die einfach richtig geil um. Bau das auf die Einheiten um und schon hast du super Fluff-Bücher, kannst super Romane mitmachen, kannst auch super Mangas mitmachen und das volle Programm, ja. Aber das müsste Corvus Belli einfach machen. Und wenn die das machen, dann ziehst du auch ein ganz anderes Publikum an, Leuten, die dann auch richtig dabei sind und richtig drin sind, ja. Aber aktuell ist das irgendwie nur so eine Schablone, die irgendwie kopiert sind und es macht es dann halt irgendwie auch wieder ein bisschen stale. Also
ist egal, also ich habe jetzt einfach zwischen den Zeilen mitgehört und Sven auf dem nächsten Turnier, ich baue mal Listen gegen Kaledonia, es passt schon, wenn wir uns wiedersehen.
Ja, ich habe leider dann bei Kaledonien, ich habe es mir halt angeguckt und habe gesagt, scheiße, für mich halt leider nicht spielbar, überhaupt nicht. Also da eine 10-Order-Liste oder 10-Modelle-Liste zu schaffen, ist ja eigentlich schon schwierig, weil die Modelle alle so kackbillig sind. Also das, selbst wenn ich alle teure Modelle nehme, ja, wird es schon schwierig.
Ja. Ja, da kriegt man dann nicht die 3 Punkte voll mit 10 Modellen.
Nee, leider nicht. Das ist das Problem bei Kaledonia. Da kann ich leider nicht spielen, Leute. Da müssen wir bei Einheiten mit echten 2 Wunden und mit Tactical Awareness und irgendwelchen unnötigen Skills, damit die teuer werden. Ne? Da kannst du einen Wulvercore spielen, aber selbst wenn du den spielst, ja, bist du immer noch erst bei 120 Punkten oder sowas. Hast schon 5 Modelle voll. Wie willst du die anderen 5 Modelle mit 100? Das geht nicht. Das geht leider nicht. Ich müsste 2 Wulvercore spielen irgendwie. Dann wird es vielleicht gehen, ja. Aber so keine Chance. Also das ist das ganz große Problem, was ich bei Kaledonia leider sehe. Tut mir leid.
Ja, haben wir nochmal Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja, da wirklich. Okay. Dann...
Schön war's.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr gute Tat des Tages, ja, geht auf Amazon oder zum Händler eurer Vertrauens und bestellt euch das Buch als E-Book oder eben als Hardcover vor. Und ich würde sagen, beleben wir mal Kaledonien ein bisschen. Also für mich ist es ja leider nichts, ne? Aber Kaledonia ist ja auch so eine Fraktion. Wann hast du die letzte Mal auf dem Turnier gesehen? Ich vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so? Ich weiß nicht.
Ja, da brauchst du spezielle Charaktere, die schmerzresistent sind und dann sieht man
die. Ich glaube auch. Also da muss man schon, ich meine, die haben gute Einheiten, ohne Frage, ne? Also SAS sind gut, die Uxia ist ja auch dabei, ne? Dann, wie gesagt, Vulva würde ich jetzt auch nicht sofort rausspielen, weil immerhin 2 Wunden, kosten wenig. Gut, haben kein Spezi im Calling drin, wenn du vollen Boni haben willst. Also, ich finde die jetzt nicht...
McMurder, ne? Der reißt das Spiel allein rum. Also, ganz ehrlich, wir hatten bei uns einen im Meta, der hat die aus Leidenschaft gespielt und in dem seiner Händen war das auch in gewissen Szenarien oder in vielen Szenarien echt konkurrenzfähig. Ne? Mhm. Also mit Szenario meine ich nicht nur die Mission an sich, die man spielt, auch wenn Tisch und Gegner passen. Ne? Also,
ja. Also wie gesagt, ich sag gar nicht, dass die ganzen Discontinued-Fraktionen schlecht sind, aber die fallen halt einfach, ne, wir hatten ja drüber gesprochen, der neue Scheiß, der halt rauskommt, die fallen halt leider immer so ein bisschen darunter. Vielleicht sollten wir das so machen, jedes Mal, wenn Corvus Belli eine Fraktion ankündigt oder ein Revamp von einer Fraktion, machen wir aus Protest einfach eine Folge zu irgendeinem Sektor, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben.
Weißt du? Das ist auch eine witzige Idee.
Ja, um einfach zu zeigen, ja klar, das ist jetzt der neue geile Scheiß, aber guck mal hier, wie heißt hier, Schock, nee, nicht Schock, doch, an Contestimento kannst du immer noch gut spielen.
Die sind auch so stark. Also die abgekündigten Pano-Fraktoren sind echt schon pervers.
Ja. Ne? Und die sind ja auch durch die Reinforcements-Teile, ne? durch ein Blade oder so, sind die ja nochmal richtig geil geworden. Also da lassen sich schöne Kombos fahren. Ich glaube, das sollten wir einfach mal machen. Weil ist mir auch letztens nochmal aufgefallen, wenn du halt so ne, dieses FOMO einfach, also das Fear of Missing Out, ja, du kriegst das neue geile Scheiß-Zeug präsentiert und klar, dann willst du es natürlich auch irgendwo haben, aber du hast dann schon eine geile Fraktion irgendwie oder 2 oder 3 geile Fraktionen und die sind ja auch gut und es macht ja auch Spaß damit. Also warum musst du jetzt das neue Zeug dann auch noch haben, verstehst du? Also dieses typische Marketing-Zeug. Low-Cost
geht unterstützen, okay.
Ja, wir fallen nicht drauf ein. Gut, genug davon. Also, Fazit der Folge.
Ruhig, sonst kriegen wir unsere Prämie nicht.
Ja, spielt mehr Kaledonia, spielt mehr Kaledonia und kauft euch den Roman. Fragen, Kritik, Anregungen, wie immer, über die üblichen Kanäle. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
Auch die Hände. Feierabend.